Ihr habt schon vernommen, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Gestern Abend während des Essens war plötzlich die Stimme fast ganz weg. Ich habe viel Trajets gelutscht. Ich denke, ein bisschen werden wir durchkommen. Es ist ja auch besser, auf Jesus zu hören, als auf den Prediger. Der Prediger ist nur der Versuch, das Wort Gottes durch ihn hindurch den Menschen zukommen zu lassen. Am Worte Gottes ist nichts zu deuteln, da ist auch nichts zu hinterfragen, zu ergründen wohl, in der Tiefe ja. An der Predigt kann man schon mal nachfragen, wie das denn gemeint war und ob er sich so sicher ist. Wisst ihr, wenn irgendwo mal ein Wort ausgesprochen ist, das man für unantastbar hält, da gibt es keine Buße, keine Chance. Wenn es unantastbar ist, gibt es keine Chance. Und Gott braucht keine Buße, weil er heilig ist, gerecht und unfehlbar. Wir aber bedürfen der Buße. Und wir sind so ganz verschieden. Wir kommen als ganz, ganz verschiedene Menschen zusammen. Auch in unserem Dienst sind wir so ganz verschieden. Deshalb fällt unser Dienst auch so ganz verschieden aus. Wie geht der Herr Jesus mit diesen ganz, ganz verschiedenen Menschen um? Wie gehen wir denn damit um, dass wir alle so ganz, ganz verschieden sind? Der bekannte Schweizer Theologe Karl Barth ist häufig zu sehen auf Fotos mit einer Tabakspfeife. Er hat offensichtlich sehr gern und häufig Pfeife geraucht. Er war mal auf einem Kongress, auf einem reformierten Kongress in Amerika. Dort wurde er angesprochen von Geschwistern aus Brasilien, die aus ganz, ganz strengen Gemeindeverhältnissen kommen, wo man nicht raucht, wo man nicht trinkt. Und dann sagt jemand zu ihm: Reverendo Barth, wir hätten Sie so gerne nach Brasilien eingeladen, aber mit Ihrer Tabakspfeife. So, als ob er sagen wollte, kannst du dir das noch abgewöhnen vorher? Und Karl Barth lacht und sagt: Ach, ihr lieben Brüder, Gott ist so groß, der kann sogar die noch retten, die nicht rauchen. So großartig ist das. Wir können uns nur bedanken für solchen Humor, aber darin drückt sich aus, da steht Gott doch drüber. Da steht der Herr doch drüber. Und wenn wir etwas von Jesus lernen wollen, dann müssen wir darauf achten, wie er denn mit den Menschen umging. Und da er ja schon eine ganze Menge, wir könnten sagen, schwere Nöte an Sündern vor sich hatte, ist es doch interessant festzustellen, das war nie das Erste, was er ihnen vorgehalten hat, ihre Sünde. Sondern er hat erst einmal geguckt oder gehört oder gesehen, was sind denn das für Menschen, was ist jetzt mit denen los? Was willst du, dass ich dir tun soll? So fängt Jesus oft an. Auf Jesus hören, das ist schon mal ein offenbarter Wille Gottes. Das sagt er. Dass er erstens mal an seinem Sohn Wohlgefallen hat und seine Jünger es wahrnehmen und die Menschen es wahrnehmen. Gott offenbart das. Bei der Taufe hat Gott sich so offenbart: Das ist mein lieber Sohn, ich habe Gefallen an ihm, er gefällt mir. Ich habe Wohlgefallen an ihm, das ist großartig, wie er sich bewährt, wie er sich zeigt, wie er predigt, wie er lebt. Und auf dem Berg der Verklärung sagt er dem engsten Kreis der Jünger, die mit Jesus auf diesem Berg waren: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Hört auf ihn, was er sagt. Achtet auf ihn, nehmt sein Wort ernst und nehmt es an und nehmt es mit euch mit. Denn viele Worte Jesu, die sind so schnell nicht verständlich, die kann man später erst verstehen. Da muss man ein Stückchen reifen, da muss man vielleicht noch ein Stück weit gegangen sein im Glauben. Aber es ist ganz ausdrücklich Gottes Wille, auf Jesus zu hören. In Jesus offenbart sich Gott unter den Menschen. So ist es zu deuten, das Wort wurde Fleisch, Gott selber wurde Mensch. Und es gibt so viele Lebensgeschichten, wo wir manchmal denken, die sind gar nicht würdig. Es geht uns ja manchmal selber so, wenn wir mal in eine Lebenskrise geraten und in uns selbst zusammensacken, bin ich es überhaupt wert? Paulus hat das auch so empfunden, bin ich das wert? Ich bin es doch gar nicht wert. dass ich ein Jünger Jesu bin. Ich bin es doch gar nicht wert, dass ich sein Apostel bin. Ich bin es gar nicht wert. Aber er hat mich angesehen mit seiner großen Barmherzigkeit. Ich habe gestern ein bisschen aus den Gedanken von Brennan Manning gesprochen. Ich will darauf noch mal eingehen. Vielleicht kennt ihn mancher, vielleicht auch nicht. Der Name hat mir was gesagt, aber ich wusste nichts weiter von ihm. Er ist im vergangenen Jahr verstorben. Das ist ein Mann mit vielen Brüchen. Franziskanerpater, ausgeschieden, geheiratet, Ehe geschieden, Alkoholsucht und so weiter. Und nach seinem Empfinden sagt er, möchte ich zitieren, das Entscheidende, was dich Jesus fragen wird, wird wohl so aussehen. Er wird dich fragen, hast du mir geglaubt, dass ich dich geliebt habe? Hast du mir geglaubt, dass ich mich nach dir gesehnt habe, dass ich nach dir verlangt habe, dass ich Tag für Tag auf dich gewartet habe, dass ich mich gesehnt habe, den Klang deiner Stimme zu hören? Hast du mir das geglaubt? Wenn das angenommen ist von uns, festgehalten, ich glaube das dem Herrn, der sehnt sich danach, der möchte so gerne etwas von mir hören, der möchte so gerne in mein Herz sehen, der möchte so gerne, dass ich mich ihm öffne. Ich meine, er sieht mich sowieso und er kennt mich sowieso, aber er möchte so gerne reagieren, er möchte so gerne antworten auf meine Bitte, er möchte so gerne in mein offenes Herz seine Gaben hineinlegen, er möchte mich beschenken, er möchte mich deshalb in seiner Nähe haben, weil er der Einzige ist, der die Kräfte des Lebens und des Heils geben kann, der es schenken kann, von dem wir es annehmen können. Und im Eigentlichen, er steht vor uns und er ist eigentlich derjenige, der in einer Fülle, ich könnte mal das in diesem Bilde sagen, in irgendeiner Werbung war mal so, dass jemand ein großes Paket in der Hand hält, ein Werbepaket, Angebotspaket, und dann heißt es, und jetzt nehmt es, ich kann es nicht mehr halten. Jesus hat so viel, eine solche Fülle, dass wir uns nicht vorstellen können, wie jemand das halten kann oder wie jemand das geben kann oder wie jemand darauf zurückgreifen kann. Jesus hat die Fülle an Gaben und an Kräften. Und es ist nicht so, als ob das heute nicht mehr der Fall wäre. Das ist eben gerade nicht so. Manchmal haben wir das Empfinden und manchmal sagen wir es uns auch. Es will ja heute niemand mehr etwas von Gott wissen, das stimmt nicht. Es ist immer nur die Frage, wer sagt es wie, an welcher Stelle und wo. Was wollten denn die Leute zu Jesu Zeiten von Gott wissen? Was wollten sie denn wissen? Gar nichts. Was wollte denn Israel von seinem Gott wissen, der es beschenkt hat, der einen Bund mit ihnen geschlossen hat, der ihnen Gesetze gegeben hat? Es hat sie über Jahrhunderte nicht interessiert. Es hat sie gar nicht interessiert, sodass sie strengsten Gerichten ausgeliefert waren. Immer nur dort, wo es eine Besinnung gab, eine Buße gab, eine Rückkehr gab, eine Zuwendung zu diesem Herrn, immer nur dort sind sie beschenkt worden, sind sie gesegnet worden, sind sie auch mit Verheißungen bedacht worden. In den dunkelsten Stunden sind die größten Verheißungen ausgesprochen worden und dort, wo es Israel annehmen konnte, wurde diese Verheißung wahr. Ich will dich in ein Land führen, ich will dir ein Zuhause schenken, da wirst du Ruhe finden, da wirst du endlich aufatmen können. Und das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte und Jesus sagt es seinen Jüngerinnen und Jüngern auch und es wird sich eigentlich durch das Menschengeschlecht ziehen bis ans Ende aller Tage. Kommt zu mir, ich werde euch Ruhe schaffen, bei mir werdet ihr aufatmen, ihr werdet keine andere Chance haben, ihr werdet keine andere Erfüllung haben, ihr werdet immer nur ziellos suchen, suchen, suchen und keiner wird etwas erfüllen, aber bei mir werdet ihr Erfüllung finden. Natürlich geschieht das ganz, ganz unterschiedlich. Ich möchte gerne nochmal eine Tatsachengeschichte euch in Erinnerung rufen. Ich habe es an manchen Stellen schon getan, dann wiederhole ich das gerne. Vielleicht wiederhole ich es noch zigmal und bitte sagt ihr es auch immer weiter. Vor 3 Jahren oder etwas vielleicht davor hat sich in der Methodistenkirche eine Situation herausgebildet. Die Gemeinde Bremerhaven bestand aus 12 Mitgliedern, aus 12 betagten Mitgliedern. aus 12 betagten und kranken Mitgliedern. Und dann hat die Kirche gesagt, die Gemeinde können wir nicht mehr halten, die müssen wir schließen. Und das ist uns gar nicht fremd, wir haben viele Gemeinden schon geschlossen und viele Kirchen müssen viele Gemeinden schließen. Aber es gab jemanden, dem das zu schaffen gemacht hat, einer der leitenden Pastoren dieser Kirche, und der dann gesagt hat, ich denke, da könnte man was tun. Der ist mal dahin gefahren nach Bremerhaven, hat sich das angeguckt, hat mit seiner Familie darüber gesprochen, die ihm Mut gemacht hat, und dann hat er mit seiner Kirchenleitung darüber gesprochen. Und die Kirchenleitung hat gesagt, wenn dir das so aufs Herz gefallen ist, wenn du das spürst, dass du das tun solltest, dann zieh nach Bremerhaven und kümmere dich um die Leute. Konkret heißt das, die Kirchenleitung hat diesen Pastor mit einer halben Stelle für eine Zeit von 4 Jahren nach Bremerhaven gesandt. Er hat sein Haus verkauft in Hannover, dort hat er nämlich gewohnt, ist mit der Familie nach Bremerhaven gezogen und hat versucht anzufangen. Als erstes wollten sie die Kirche verkaufen, ein riesiges Gebäude. Die Gemeinde ist mal gegründet worden, um Auswanderer zu begleiten im 19. Jahrhundert. Das braucht man schon lange nicht mehr. Dieses riesige Kirchengebäude wollte keiner haben, sind sie nicht losgeworden. Zumindest wollten sie kleine Räume für sich suchen, haben sie keine gefunden. Und dann haben sie sich überlegt, wenn hier niemand zu uns kommt, dann versuchen wir zu den Menschen zu gehen und haben angefangen, Open-Air-Gottesdienste zu halten. Und der erste Gottesdienst vor 3 Jahren fand statt auf einem Berg. Es scheint der höchste Berg bei Bremerhaven zu sein, der ist ganze 11 Meter hoch. Dort hat man einen Gottesdienst angeboten und dann schreibt der Pastor Folgendes: und in dieser Nacht davor ließ Gott es schneien. Er sagt nicht, es schneite, er sagt, in dieser Nacht ließ Gott es schneien. Und ganz Bremerhaven war auf den Beinen, um auf diesem Hügel Schlitten zu fahren. Und dort haben die ihren Open-Air-Gottesdienst gehalten. Das war aber vorher schon alles geplant und genehmigt und so weiter. So, haben ein Kreuz aufgestellt, ein bisschen transportabel, ein Predigtpult und haben Gottesdienst gefeiert. Und dann sehen sie diese Massen Menschen und dann laden sie sie ein. Und an diesem Tag hatten sie 80 Zuhörer. Das gibt es also. Das machen sie seitdem einmal im Monat an irgendeinem Platz der Stadt. Bremerhaven findet ein Open-Air-Gottesdienst statt. Die Gemeinde hat heute etwa 70 bis 80 Gottesdienstbesucher und sie hat 50 eingetragene Mitglieder. Das ist nicht vor 200 Jahren geschehen oder vor 500 Jahren, als Gott noch Wunder tat. Das ist heute geschehen, jetzt und hier. Und ich höre dann immer schon klingeln, das kann man da nicht kopieren. Natürlich nicht. Ich wüsste gar nicht, welchen Pastor ich irgendwo hinschicken sollte mit einer halben Stelle. Man kann es nicht kopieren, aber man kann es auch nicht negieren. Das ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass Gott handelt, dass er einlädt, dass er ruft, dass er Menschen zu sich in seine Nähe holt. Ihr könnt das übrigens nachlesen in der Idea Spektrum, also die, die Zeitschrift haben, die kennen das schon. Und immer weiter sagen, Gott tut Wunder heute, jetzt und hier. Er tut Wunder in Hülle und Fülle und er hat Gaben in Hülle und Fülle. Er will uns beschenken und er macht das auch jetzt. Es geschieht auch jetzt, dass Menschen bekehrt werden zu Christus. Es geschieht auch jetzt, dass Menschen versöhnt werden miteinander und versöhnt werden mit Gott. Es geschieht auch jetzt, dass Menschen einen neuen Lebensanfang machen. Es geschieht auch jetzt, dass Menschen unter dem Wort Gottes geheilt werden, gesegnet werden, erfreut werden, beschenkt werden. Denn wir haben um uns herum wirklich haarsträubende Zustände. Wir kennen sie schon gar nicht mehr, weil wir eine sehr, sehr heile Welt oftmals um uns haben und auch pflegen. Das ist auch gut so. Ich möchte gar nicht in diesen untragbaren Zuständen sein. Ich bin sehr froh, dass ich in einem sehr behüteten Umfeld leben darf. Gott ist immer da, er lädt uns ein, er spricht mit uns, er bietet uns an. Allerdings sagt er eben, kommt her, kommt her. Kommt vor allem diejenigen zu mir her, die es schwer haben, die beladen sind, die belastet sind, die Mühsal tragen, die mit ihrem Leben wirklich zu kämpfen haben, die Lasten auszuhalten haben. Und das ist so unterschiedlich. Das kann sein, dass das mit so einem Open-Air-Gottesdienst gut gelingt. Jesus ist manchmal ja zu den Leuten hingegangen, wie die es auch gemacht haben. Sie haben sich auch eine Überschrift gegeben. Sie sind eine heilende Gemeinde für eine gebeutelte Stadt. Das könnten alle Gemeinden sein. Heilende Gemeinde für eine gebeutelte Stadt. Manchmal ist Jesus hingegangen zu den Menschen. Zu Zachäus zum Beispiel, da hat er sich selber eingeladen. Den hat er entdeckt auf dem Baum und hat gesagt, ich will bei dir zu Gast sein. Er ist nicht eingeladen worden. Aber er sagt von sich aus, ich komme zu dir, ich komme in dein Haus, ich möchte bei dir Gast sein. Aber manchmal war es ganz umgekehrt. Manchmal hören wir, dass Menschen ihn eingeladen haben. Der Pharisäer Simon zum Beispiel, der hat gesagt, sei mein Gast. Die Geschichte mit dem Pharisäer Simon, als er dort in seinem Hause Gast ist und er lässt ihn ja dann spüren, also du hast dich um mich gar nicht gekümmert, mir nicht die Füße gewaschen, du hast mir auch meine Füße nicht getrocknet, du hast mir gar nichts angeboten, aber die Sünderin, von der du denkst, dass sie verloren ist, die kümmert sich um mich, die hat so geweint, dass ihre Tränen meine Füße benetzt haben, sie hat mit ihren Haaren meine Füße getrocknet. Also er kommt nicht gut weg, der Simon. Aber in der Beschäftigung mit dieser Geschichte, wie geht Jesus mit Menschen um, habe ich gedacht, der hat wenigstens seine Nähe gesucht. Was wir nicht wissen, was diese Begegnung mit ihm gemacht hat, das wissen wir ja nicht. Das wissen wir von den allerwenigsten Menschen der Bibel, denen Jesus begegnet ist, wo uns das bezeugt wird, was aus ihnen geworden ist, was das mit ihnen gemacht hat. Aber er hat seine Nähe gesucht. Ich finde das großartig, dass es Menschen gibt, die Jesus einladen. Und genauso großartig ist es gibt vielleicht auch Leute, die würden das nie wagen. Die würden es nie wagen, in eine Kirche zu gehen. Die würden es nie wagen, von sich aus mal zu sagen, Herr, kümmere dich auch mal um mich. Die würden vielleicht sagen, das hat sowieso keinen Zweck mit mir. Ich habe sowieso überall vergeigt. Und da geht Jesus hin. Und das macht er also so ganz, ganz unterschiedlich. Er ist wirklich immer darauf bedacht, den Menschen zu begegnen, ja, wie sie sind. Und bei dem Kranken am Teich Bethesda zum Beispiel, da ist es so, da fragt er ihn, was ist denn los mit dir, was willst du denn? Und er will gesund werden, aber so wie das geplant ist oder wie er sich vorstellt, dass es möglich sein könnte, so geht es nicht. Immer ist schon jemand vor ihm da und immer nur die Ersten, die dort hineinsteigen in das Wasser, werden geheilt. Und Jesus spricht mit ihm gar nicht über seine Lebensgeschichte. Der rollt die Lebensgeschichte nicht auf. Und er erklärt ihm nicht, was er erstmal tun müsste, um bekehrt zu werden. Er heilt ihn. Als erstes. Als erstes heilt er ihn. Oder derjenige, der gelähmt ist und über eine Trage hinabgelassen wird in ein Haus. Das Erste, was Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das macht er. Es ist aber immer verbunden mit Sündenvergebung. Manchmal spricht das vorher aus, manchmal spricht das nachher aus, aber der schlägt denen ihre Lebensgeschichte nicht um die Ohren. Der kennt sie. Der kennt unsere Lebensgeschichte, der kennt auch unser Versagen. Der kennt unser ganzes Versagen, der kennt auch die Situationen von Untreue, der kennt unsere Brüche, das kennt er alles. Und das stört ihn nicht, das ist eigentlich das Kuriose, es stört ihn nicht. Er hätte nämlich keine Jüngerinnen und Jünger, wenn er nicht die Sünder nehmen würde. Andere Menschen gibt es gar nicht. Es gibt nur Sünder. Und die nimmt er. Und er beruft sie in einen Stand des Heils. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schaffen. Ich will euch Freiheit geben. Aber kommt her zu mir. Es könnte auch so ein Gedanke sein, wenn jemand so uns anspricht, komm mal mit. Mal ein bisschen weg von der Menge oder raus aus der Familie, komm mal mit. Ich muss einfach mal mit dir reden. Und wir versuchen, füreinander Vertrauen zu finden. Gelingt nicht auf Anhieb, dauert manchmal sehr lange. Jesus hat immer nur mit Menschen reden können, die ihm sein Herz öffneten. Manchmal ist er nicht angekommen. Einmal heißt es, er ging traurig weg. Bei dem jungen Mann, der ihn ansprach und fragte, wie kann man denn selig werden? Und das, was Jesus ihm sagt, das gefiel ihm so gar nicht, da kam er nicht zurecht damit. Wir wissen auch nicht, was später aus ihm geworden ist, wir haben keine Ahnung. Ob ihn das später eingeholt hat, ob ihn das bewegt hat, ob ihn das verändert hat. In diesem Moment nur wird bezeugt, und Jesus ging traurig weg. Da geht er, oder von Nazareth, von seiner Heimatstadt, da ging er wieder. Da konnte er nichts tun, da konnte er nichts ausrichten. Wo Menschen aber das Herz ihm öffnen, ist er da. Und das Verrückte ist, der hört auch nicht auf damit. Das ist nicht ein für alle Mal. Es ist nicht so, dass er mit uns im Gespräch ist und sagt, jetzt überleg dir das und jetzt entscheide dich und heute gilt mein Angebot. Das ist nicht wie im Kaufhaus, solange der Vorrat reicht, sondern es gibt gar keinen Vorrat. Es ist eine unendliche Fülle und es ist auch nicht ein zeitlich begrenztes Angebot. Es gilt immer. Das ist doch etwas ganz Großartiges. Das ist etwas, was wir niemals fassen, niemals erfassen können. Er geht so ganz, ganz individuell mit dem Einzelnen um und er möchte sich um unsere Lebensgeschichte kümmern. Er möchte sich auch um unsere Gemeinde kümmern. Er möchte sich um uns kümmern. Und er möchte uns beschenken. Und das ist so. Wir können das uns erdenrund beobachten. Wir können das auch in unserer Nähe beobachten. Wir können das in anderen Ländern beobachten. In Europa, in Asien, in Afrika, überall. Wir können das auch bei uns beobachten. Es ist nicht so, dass man sagen muss, na, das geschieht woanders. Das geschieht, wo die Menschen arm sind. Wenn das wirklich das Kriterium wäre, dann müssten wir es uns doch raten, arm zu werden. Dann sollten wir doch besser auf die Straße gehen und unter Brücken schlafen. Ich weiß nicht, ob das jemand möchte. Ich möchte das nicht. Und wir haben alle auch unsere Erfahrungen damit, vielleicht auf unterschiedliche Weise, aber wir haben doch unsere Erfahrungen damit, was es heißt, arm zu sein. Unsere Eltern oder Großeltern, das waren doch ganz arme Schlucker, die haben doch ums Überleben gekämpft. Und viele von uns kennen selbst ganz persönlich solche Zeiten, wo man sich nicht im Klaren ist, wie wird das weitergehen, wird das funktionieren, werde ich überhaupt mein Auskommen haben, wie geht das jetzt, im Arbeitslosengeld oder in Hartz IV oder was weiß ich, oder komme ich überhaupt irgendwo unter, kriege ich noch ein Zuhause, kann ich noch irgendwo bleiben, hört mir überhaupt noch irgendeiner zu, muss ich jetzt immer betteln, muss ich mich jetzt immer verstecken, es gibt doch überall solche Situationen, kein Mensch will die haben. Aber wiederum, es spielt vor Gott keine Rolle, wo wir sind und wie wir uns bewegen und wie wir gerade drauf sind. Es spielt überhaupt keine Rolle. Er hat immer die Fülle für uns. Und das ist das Großartige. Es kommt auf unsere Lebenshaltung an. Er möchte sich um uns kümmern. Und er möchte uns segnen. Und das Schöne ist, dass wir das nicht bestimmen, was Segen ist. Man kann etwas erklären dazu. Segen ist immer etwas Gutes. Es ist die Güte Gottes. Segen ist auch, dass sich etwas Gutes in mir vermehrt, dass das noch wachsen kann, noch zunehmen kann, dass ich auch noch mehr bekommen kann. Aber Segen ist nie etwas, was wir definieren, nicht in Zahlen, nicht in Metern, wie groß unser Besitz oder unser Vermögen ist. Das hat damit alles nichts zu tun. Es gibt steinreiche Leute, die sind ganz großartige Jüngerinnen und Jünger Jesu. Es gibt bettelarme Menschen, das sind Lästerer und Spötter. Und umgekehrt, das hat damit gar nichts zu tun. Er kommt in unsere Lebenssituation und er kommt in unsere Gemeindesituation. Und was wir brauchen, ist ein offenes Herz. Kommt her zu mir. Er sagt allerdings, wenn wir also auf Jesus hören und von ihm lernen wollen, dann wollen wir es versuchen, so miteinander umzugehen, wie Jesus mit Menschen umging. Und nur so kann Gemeinde wachsen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von Jesus, werdet sanftmütig und werdet demütig. Und das ist ja mal ganz gut gesagt. Der Hörer wird sagen, was willst du mir damit sagen? Was willst du mir sagen? Bin ich aufbrausend? Willst du mir das sagen? Bin ich hochmütig? Willst du mir das sagen? Ich weiß nicht. Ich sage mal nur, was hier steht, was Jesus sagt. Er hat also Grund, uns darum zu bitten und darum zu werben, dass wir uns Tag für Tag verändern lassen von ihm. Und dazu sagt er, nehmt mein Joch auf euch. Das ist ja ein ganz bekanntes Wort, nicht? Das haben wir ja vielleicht hunderte Male gehört. Viele von euch haben darüber gepredigt. interessant ist, nimm Wasser auf dich. Das ist schon ein Wagnis, was dieser Pastor zum Beispiel gemacht hat. Er hat sein Haus verkauft. Das möchte ich gar niemandem raten. Ich hätte gar nicht den Mut. Ich wüsste auch gar nicht, ob das richtig ist. Dass jemand sein Haus verkaufen muss und wegziehen muss. Das muss ja auch gar nicht passen. Es kann ja auch ganz anders sein. Der Betreffende hat diesen Ruf an sich gespürt. Das ist das Entscheidende. So muss es nämlich sein. Es ist schwierig, jemanden zu kommen und zu sagen, das musst du jetzt machen. Oh Gott, das muss ich jetzt machen. Vielleicht hat er sein Leben lang daran zu kauen, dass ihm das aufgeladen wurde, dass er das machen muss. Das Verzichten und das Annehmen und so weiter. Aber so arbeitet Jesus an Menschen, der bewegte Herz, sodass der Betreffende sagt, ich nehme das auf mich. Das ist doch großartig. Das lasst uns doch mal den Herrn ausbreiten. Hilf mir doch mal so zu empfinden. Zeig mir mal, was ich gerne auf mich nehmen könnte. Vielleicht wird mehr daraus. Eines, denke ich, ist ganz, ganz sicher. Wir werden einen neuen Umgang mit Zeit brauchen. Wir werden eine neue Strukturierung unseres Lebens brauchen. Denn wir können niemals irgendjemandem entgegengehen, irgendjemandem zuhören, wenn wir für ihn nicht Zeit haben. Wenn aber unser Tagesplan ausgebucht ist, passt das nicht. Und bei den allermeisten ist das so, da ist nicht nur der Tag ausgeplant, da ist die ganze Woche und das Wochenende ausgeplant, da ist alles ausgeplant. Und da hat man vielleicht, das wisst ihr auch, wenn man einen Besuchstermin mal versucht zu finden, jemanden einzuladen, hat man vielleicht in ein paar Monaten eine Chance, einen freien Tag zu finden. Das ist unsere Not, das ist wirklich eine ganz große Not. Und die regelt man nicht über Nacht und das reicht auch nicht zu sagen, da nehme ich mal einen Kalender und das muss ich jetzt ein bisschen anders machen. Jemand hat mal zu mir gesagt, als ich ihm das so vorgeschlagen habe, ich müsste meine Zeit neu strukturieren. Nein, hat der Betreffende gesagt, du musst deine Prioritäten neu setzen. Überleg dir zwei Dinge. Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du mit deiner Frau? Es geht nicht immer nur um fromme Dinge des Himmels. Denn wir kommen von der Erde in den Himmel. Es geht um die frommen Dinge unseres Lebens. Es geht um unser Miteinander in unseren Ehen, in unseren Familien. Es geht um ein neues Zeitmanagement, aber da bedeutet es, wo stehen meine Prioritäten? Was gilt zuerst? Was ist zuerst dran? Das, was zuerst dran ist, erledige ich zuerst. Das andere kommt hinten dran. Es kann sein, dass manches nie drankommt. Kann sein. Viele Wochen lang kommt es nie dran, dass ich meinen Schreibtisch aufräume. Irgendwann hoffe ich, ich habe mal Zeit. Aber es ist immer was anderes wichtiger. Ich kann auch nicht am Telefon sagen, ich komme heute nicht, ich komme erst nächste Woche. Ich muss erst meinen Schreibtisch aufräumen. Das würde mir niemand abnehmen. Das würde ich mir selbst gar nicht abnehmen. Ja, wie ist es denn in meiner Familie? Wie ist es denn mit meinem Nächsten? Wie ist es denn mit meinen Geschwistern? Ich brauche selbst auch Heilung für mich. Ich brauche das selber. Ich brauche Zeit, wo ich wirklich sage, Herr, du hast Zeit. Nimm dich mal meiner an. Ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe keine Überlegungen mehr. Und dann wird er mich langsam dahin bringen, hör mal auf mich. Was ist eigentlich das Geheimnis der Kraft Jesu? Wo liegt das Geheimnis, dass er immer wieder ganz konsequent, ohne faule Kompromisse und vor allem ohne Sünde, durch alle Spannungen, durch alle Anfechtungen und Angriffe seines Lebens hindurchkam? Das Geheimnis liegt auch bei ihm auf das Hören dem Vater gegenüber. Er hat sich zurückgezogen und er hat gebetet. Und ich habe auch einen schönen Gedanken herausgenommen aus dem Schrifttum. Die Gemeinde auf den Knien, das ist nicht das Problem, das ist die Lösung. Gemeinde auf den Knien ist die Lösung. Im Gebet, in der Anbetung, im Lobpreis, in der Hingabe an den Herrn erfahren wir, was er von uns möchte. Er stärkt uns, er macht uns geduldig, er macht uns hörend, er macht uns offen für das, was seine Gedanken, was sein Wesen ist. Und dann können wir Stück für Stück von ihm lernen. Wiederum Es ist nicht möglich, von ihm zu lernen, wenn wir gar nicht wissen, was der macht. Und wir wissen nicht, was er macht, wenn wir es nicht lesen. Also wir brauchen die Zeugnisse derer, die Jesus begleitet haben, die ihn gesehen haben, die ihn gehört haben, die mit ihm unterwegs waren, deren Zeugnisse enthält die Schrift. Da müssen wir uns hinein vertiefen, was hat Jesus getan, wie ist er umgegangen mit den Menschen, was hat er gepredigt, seine Gleichnisse, wie war er in Verbindung mit seinem Vater. Und wir brauchen diese Vertiefung in die Schrift und wir brauchen das gemeinsame Gespräch darüber und die gemeinsame Begegnung. Wir brauchen immer wieder auch Predigt, wir brauchen auch Antwort, wir brauchen eine Aussprache, wir müssen unser Herz mal öffnen, wir müssen mal was aussprechen können, wir müssen unsere Fragen mal stellen können. Wir brauchen das, diese Beschäftigung mit Jesus. Und wir werden spüren, wenn das unser Leben wird, unser Lebensprinzip zu leben, wie Jesus lebt, auf ihn hören, von ihm lernen, dann wird es uns leichter sein. Immer die Menschen, die in ihrer ganz großen Not mit ihrem Herrn und Heiland lebten, die konnten spüren, wie es Gott ihnen leicht macht. Und zwar ums Herz. Der arme Schlucker wird nicht reicher an Geld, wenn er betet. Vielleicht, das gibt es auch. Aber er wird freier in seinem ganzen Wesen. Eine Fülle von Beispielen, natürlich aus alter Zeit, wo die Menschen ganz bettelarm waren, haben wir dazu. Jesus, unser Herr und Heiland, er ist uns nahe, er beschenkt uns. Das wünsche ich euch, uns allen für den Dienst im Namen des Herrn, dass wir uns beschenken lassen von seinem Wesen, von seiner Güte, von seiner Kraft. Ihm sei die Ehre. Amen.